Wir können dann vielleicht, ich bin jetzt wieder da, ich war jetzt die ganze Oktober immer eine Konferenz nach der anderen, seit Mitte September, aber das habe ich, das mache ich immer so komprimiert und jetzt November bin ich hier. Das heißt, wir könnten uns dann einmal für so eine inhaltliche Diskussion vielleicht nach dem Privatismus oder so.
Genau, ja.
Dass wir uns einmal treffen und nochmal so inhaltlich über die Texte.
Genau, genau. Das wäre gut.
Auch so, was deine Erfahrungen von
den Genau, genau. Das wäre gut.
Ja?
Okay, ich weiß nicht, sag nicht, was du falsch bist.
Sie sind
Frau Lindner.
Frau Lindner Theresa. Ja? Noch zwei, drei Minuten, sonst werden wir permanent. Sie das versuchen mit dem Mikrofon? Scheint heute besser zu funktionieren wie die anderen.
Nein, ich glaube, ich brauche keinen.
Gut, das heißt, wir beginnen wie jede Stunde mit der Theresa Lindner, die heute das Protokoll haben wird zu dem, was wir letzte Stunde gemacht haben. Und mein Versprechen, dass es heute besser funktioniert wie die anderen Tage, war ein leeres Versprechen, wie ich so immer wahrnehme.
Okay, also als Ausgangspunkt in der vorigen Stunde diente abermals der Begriff der Freundschaft und sein Verhältnis zur Philosophie. Und zwar kann man sagen, dass eine wesentliche Komponente des Begriffs, um mit Deleuze zu sprechen, diejenige des freien Meinungsaustauschs wäre, zum Beispiel, was durchaus Philosophie erst möglich macht und die Entstehung von Philosophie ermöglicht und einen fruchtbaren Nährboden sozusagen der Philosophie bietet. Des Weiteren sind wir dann noch auf das universitäre Milieu zu sprechen gekommen, also zu sagen, nicht nur Freundschaft beinhaltet dieses Moment des freien Meinungsaustauschs, das so wichtig ist für die Entstehung von Philosophie, sondern eigentlich wäre das auch der Grundgedanke von Universität, also der freie Austausch von Fragen und Antworten und Wissen. Ein Gegenbeispiel hierfür, ein nicht so fruchtbares Milieu für die Entstehung von Philosophie, das Philosophie vermutlich sogar verunmöglichen würde, wäre ein diktatorisches Regime. Und vom richtigen Milieu für die Entstehung von Philosophie sind wir dann weiter fortgeschritten zur Aufgabe der Philosophie, mit der wir uns ja jetzt schon seit einiger Zeit beschäftigen und von der wir sagen könnten, um mit Deleuze zu sprechen, dass sie in der Begriffsschöpfung besteht bei gleichzeitiger Errichtung einer Immanenzebene. Was heißt das für Deleuze, Begriffsschöpfung, was bedeutet das? Und was bedeutet es vor allem auch nicht? Also wovon will er sich hier abgrenzen, wenn er von Begriffsschöpfung spricht? Und zwar ist für Deleuze Begriffsschöpfung durchaus eine ebenso reale Form der Arbeit wie irgendein Handwerk oder welche Arbeit auch immer. Und für ihn besteht in der Begriffsschöpfung bereits der erste Teil einer Antwort auf reale gesellschaftliche zum Beispiel oder politische Probleme. Allerdings gibt es hier auch gleich eine Abgrenzung herzustellen, nämlich von jenen Gedanken, von denen er sich distanzieren würde. Und zwar würde Deleuze nicht zustimmen, etwa wenn es bei Hegel hieße, dass dadurch schon die gesamte Arbeit erledigt sei. Also so als ob im Zuge der Begriffsschöpfung auch schon das gesamte realitätsschaffende Moment völlig ausgeschöpft wäre und damit zusammenfallen würde. Des Weiteren ist es natürlich auch eine Abgrenzung zum Marxismus. Also Deleuze hat sich nie den Marxisten angeschlossen, da er in einem nicht theoriegeleiteten Aktionismus keine
Möglichkeit... Nie der marxistischen Partei.
Ja, nie der marxistischen Partei, so war das gemeint. Da in der nicht theoriegeleiteten Aktionismus keine dauerhafte Problemlösungsmöglichkeit sieht. Und des Weiteren grenzt er sich dann auch noch ab vom Bürgertum. Das bedeutet nämlich nicht, dass das realitätsschaffende Moment der Begriffsschöpfung erst in der Umsetzung oder in der Anwendung der Begriffe stattfindet. Dann war ein weiterer Punkt im Hinblick auf die Begriffsschöpfung thematisiert wurde, das sogenannte vorontologische Verständnis, also hegelische Terminologie hier.
Nein. Wer hat das Wort vorontologisch? Heidegger.
Ah, okay.
Also bitte ausbessern.
Und zwar, was wäre dieses vorontologische Verständnis? Um es jetzt ein bisschen greifbarer zu machen, ist das eine Form von Theorie, die unsere Praxis ständig begleitet und durchzieht. Als Beispiel haben wir gesehen, eine Theorie zu einer bestimmten Technik, die jetzt keine Theorie ist, die aus langwieriger Reflexion entstanden ist oder so, sondern einfach die Theorie, die uns begleitet, wenn wir gehen und eine Tür öffnen oder so. Und diese Form von Theorie, da habe ich noch einige Synonyme dafür, zum Beispiel haben wir genannt hier das Know-how aus dem Englischen, oder das Gebrauchswissen, jedenfalls eine Theorie zu einer bestimmten Technik, begleitet eben unsere Praxis ständig und ist insofern auch vorausgesetzt der philosophischen Arbeit der Begriffsschöpfung, weil nämlich diese Begriffsschöpfung ja genau eine Antwort auf alltägliche Probleme darstellt. Und dieser Alltag wird eben von dieser Theorieform ständig schon begleitet. Dazu habe ich noch ein Zitat. Ja, darüber sind wir nämlich auch auf die Formulierung zu sprechen gekommen, des Nicht-Philosophischen, das vielleicht tiefer im Zentrum liegt der Philosophie als das Philosophische. Und dazu Zitat von Seite 49 von Was ist Philosophie? Das Nicht-Philosophische ist vielleicht tiefer im Zentrum der Philosophie als die Philosophie selbst und bedeutet, dass die Philosophie nicht hinlänglich auf bloß philosophische oder begriffliche Weise verstanden werden kann, sondern in ihrem Wesen sich auch an die Nicht-Philosophen wendet. Also das bedeutet dann so viel, wie dass sich die Philosophie in ihrer Arbeit einfach nicht von der Öffentlichkeit abgrenzen kann. Die Philosophie ist immer schon Sache der Öffentlichkeit.
Und eben von Bedingungen, die so nicht einfach nur begrifflich eingeholt werden können. Das heißt, die Lebenswelt ist eine Bedingung des Denkens, die das Denken mitprägt, die aber vom Denken nie einfach durch das Denken der Lebenswelt eingeholt werden kann. Ja? Das heißt, sie kann ihre eigenen Voraussetzungen, aus denen heraus sie denkt, nicht einfach denkend reflektieren, sondern da bleibt ein uneinholbares Außen innerhalb des Denkens und des denkenden Subjekts selbst. Also das denkende Subjekt ist nicht nur bei sich selbst, sondern immer auch schon draußen in einem Bereich, der nicht aufgeht im Denken dieses Bereiches. Ja. Aber einfließt in das Denken.
Gut, daraufhin ist dann die Frage aufgekommen, wie das Verhältnis von vorphilosophischem zum Alleinen oder zur Immanenzebene zu denken wäre. Und dazu haben wir dann zuerst einmal mit der Frage beschäftigt, was ist überhaupt diese Immanenzebene oder was ist das All, was wäre das Alleine für Deleuze? Und sind dann auf die Antwort gekommen, dass das die Welt wäre, in der wir alle schon immer leben, die wir alle gemeinsam teilen, trotz unserer unterschiedlichen Leiblichkeit. Und haben dann eine Parallele zu Kants Raum als a priorische Anschauungsform hergestellt, was man natürlich jetzt nicht gänzlich gleichsetzen kann, aber man kann hier eine Parallele eben sichtbar machen. Und zwar ist ebenso wenig wie die Immanenzebene mit einem Begriff verwechselt werden darf, darf das auch der Raum als a priorische Anschauungsform nicht werden. Und zwar heißt das in Bezug auf das Verhältnis vom Einzelnen zur Gesamtheit oder des Teils zum Ganzen, bedeutet das im Vergleich zum Begriff genau die Umkehrung. Wie erhalten wir nämlich einen Begriff, indem wir von vielen Einzelnen sozusagen abstrahieren, von vielen Exemplaren vom Baum abstrahieren wir zu einem allgemeinen Begriff vom Baum. Im Falle des Raums ist es genau umgekehrt. Wie denken wir nämlich Raum? Wir können Raum überhaupt nicht denken. Also wir können Raum vielleicht am besten so denken, als Teil einer Ganzheit, als Teil eines ganzen Raumes. Also es sind immer Teilräume. Raum wird immer schon in einer Ganzheit von Raum konzipiert, gedacht. Und insofern ist Raum eben kein Begriff, sondern sowas wie ein Inbegriff. Und das wäre auch diese Immanenzebene, in der eben alle Begriffe schon inbegriffen sind. Und der Raum und die Immanenzebene sind also immer schon vorausgesetzt für die Begriffsschöpfung. Aber wichtig ist bezüglich der Immanenzebene, dass sie nicht ein Leerraum ist, so ein loslösbarer, für sich allein existierender Leerraum, sondern ein Raum, der sich eröffnet und der immer in den Begriffen mit da ist sozusagen und mitgegeben ist in den Begriffen. Und dazu möchte ich kurz noch ein zweites Zitat vorlesen von Seite 44. Die Ebene ist gleichsam eine Wüste, die die Begriffe bevölkern, ohne sie aufzuteilen. Die Begriffe selbst sind die alleinigen Regionen auf der Ebene, die Ebene aber ist der einzige Träger der Begriffe. Die Ebene besitzt keine anderen Regionen als die Stämme, die sie bevölkern und auf ihr wandern. Die Ebene ist es, die den Zusammenschluss der Begriffe mit stets anwachsenden Verbindungen garantiert. Und es sind die Begriffe, die die Besiedelung der Ebene in einer stets neuen, stets variablen Krümmung gewährleisten. Und nachdem sind wir dann noch zu sprechen gekommen auf das Bild des Denkens. Und zwar gilt es hier zu sagen, dass das Bild des Denkens auch in direkter Verbindung zum Vorphilosophischen steht. Die Immanenzebene als offener, immer schon von der Welt, das heißt von Begriffen bevölkerter Raum, und in der Art und Weise, wie das Beziehen aufeinander schon vorthematisch gesetzt ist, ist das Leben des Denkens. Es ist das Weltgefüge, in das wir hineinversetzt werden, innerhalb dieser Ebene. Ein ererbtes, vorausgesetztes Weltbild, eine Weltanschauung. Allerdings ist das nur der Ausgangspunkt für unser Denken, gegen den sich das Denken auch immer schon wenden muss. Denn das Weltbild, also unsere momentane Weltanschauung, ist selbst nur eine brüchige Konsistenzebene, so wurde das formuliert, also die ist von Rissen durchzogen und ist selbst nur ein gewordenes Bild von Welt, das aus eben diesem Grund auch stets neu erfunden werden muss. Wenn wir jetzt sagen, dass das deleuzianische Bild vom Denken, so wie das eben auch hier aufgekommen ist, dieser Gedanke, selbst nur ein von Rissen durchzogenes Bild ist, dann ist eigentlich das Einzige bedenklich an diesem Satz das nur, weil wer nur bereit ist, Begriffe zu schaffen, die sozusagen ewig dauern und die absolut totalisierbar sind, der kann durch so eine Sichtweise, also vom gewordenen Weltbild und von der Vergänglichkeit der Begriffe, nur frustriert werden. Und er übersieht dabei völlig das Potenzial, das sich aus diesem ständigen Werden und aus der Veränderung von den Begriffen, die wir selbst auch beeinflussen können, eigentlich für unser Zusammenleben und für die Regeln, die wir uns gegenseitig schaffen, eigentlich gibt.
Genau, also wenn ich noch ein Beispiel ergänzen darf, das wäre für Deleuze so eine Art Logik, nihilistische Logik, wie, weil ich im Vorhinein weiß, dass meine Kinder sterben werden, setze ich kein Kind in die Welt. Ja, sozusagen, das wäre genau diese Logik, die durch und durch ein lebensfeindliches Bild wäre. Also ich schaffe nur Begriffe, die da sind für die Ewigkeit, und wenn sie nicht für die Ewigkeit sind, dann macht es keinen Sinn, sie in die Welt zu setzen. Ja, niemand würde das anhand, wie Deleuze sagt, eines Kunstwerkes sagen. Ja, ein Kunstwerk wird nicht geschaffen, weil es nicht ewigen Bestand hat. Das wäre eine Logik, die in der Kunst ganz klar ist, dass die sinnlos ist. In der Philosophie gibt es aber immer wieder ein Bild, als wäre die Philosophie da, um sozusagen ein ewiges, unveränderbares, totalisierbares System oder Bild von Welt zu schaffen. Genau das wäre natürlich ein für Deleuze transzendente Illusion, die versucht wird, dem Leben überzustülpen und damit eben die Immanenz des Lebens zu verstehen.
Danke, das war's.
Was soll das? Gut, also herzlichen Dank. Ich glaube, das war eine gute, nochmal eigentlich klare Zusammenfassung von dem, worum es in der letzten Stunde gegangen ist. Und weil ich doch, also wir sind ja, ich habe Ihnen schon gedroht am Anfang, die ersten 2-3 Stunden, in denen wir uns eigentlich dem Haupttext dieses Terminus der Immanenz zuwenden, nämlich Deleuze, was ist Philosophie, ist auch die harte Knochenarbeit, die wir am Anfang des Semesters machen müssen, um dann irgendwo auf diese Ebene zu kommen des Denkens, die Deleuze mit diesem Begriff intendiert. Und daher werde ich noch einmal versuchen, einige dieser Dinge nochmal nachzubohren, die jetzt zur Sprache gekommen sind in der letzten Stunde. Und vor allem, weil ja immer dann gesagt wird, ja, die Poststrukturalisten und so weiter und so fort, das, was die denken, fehlt. Dem fehlt immer wieder eine bestimmte Basis oder ein Grund, will ich zeigen, nochmal anhand von bestimmten Kanttexten, wie nahe Deleuze an, also diese Unterscheidung zwischen Ebene und Begriff, die jetzt zentral war in den letzten Stunden, wie entscheidend für Deleuze hier seine eigene Lesart und Auseinandersetzung mit Kant ist, und zwar mit der Kritik der reinen Vernunft. Ja. Sie wissen, dass überhaupt die Gesamtkonzeption der Kritik der reinen Vernunft eingeteilt ist in zwei Teile, nämlich eine transzendentale Ästhetik und dann eine transzendentale Logik. Und wenn Deleuze hier permanent spricht, verwechseln Sie bitte nicht eine Ebene, das ist eher ein ästhetisches Feld als ein Begriff. Ja? Mit Begriffen, dann antwortet er hier eigentlich genau auf das, was für ihn Kant in der Kritik der reinen Vernunft eigentlich am schärfsten und für ihn sogar zum ersten Mal in der Philosophie begonnen hat, ganz klar zu unterscheiden. Und zwar so klar und so entscheidend, dass bei Kant das gesamte, oder wie Kant selber sagt, die ganze Architektonik der transzendentalen Vernunft auf dieser Unterscheidung von dem, was Deleuze Ebene und was bei Kant in der transzendentalen Ästhetik von Raum und Zeit zur Sprache kommt, im Unterschied zur transzendentalen Logik. Ja? Also in dem Sinne, das, was ich hier versuche zu sagen, ist für Deleuze ein radikalisierender Kritik der reinen Vernunft. Und wir müssen diese Unterscheidung am Anfang daher versuchen, möglichst klar herauszufiltern. Ja? Darum werde ich nochmal auf diese Kantstellen hier eingehen, um dann weiterzugehen. Jetzt fällt aber auch auf, wenn wir uns die Kritik der reinen Vernunft herholen, dass diese Kardinalunterscheidung bei Kant offensichtlich in einem völligen Ungleichgewicht ist. Ja? Wenn Sie sich anschauen, die Analyse der transzendentalen Ästhetik sind, sage ich mal, je nach Ausgabe in etwa 70 Seiten, und die transzendentale Logik plötzlich 700 Seiten. Ja. Und das ist genau etwas, was, also Sie verstehen, im ersten Argument sage ich, Deleuze versucht hier mit Kant, ganz radikal an Kant zu denken, aber auf einer zweiten Ebene dann Kant auch zu kritisieren, dass diese zwei Bereiche, transzendentale Ästhetik und transzendentale Logik, also da, wo es dann um die Begriffe geht, bei Kant im Verhältnis von 10 zu 1 rein vom Umfang ist, zeigt für ihn, dass Kant zwar begonnen hat, diese Unterscheidung klar zu treffen, aber nicht wirklich diesen ersten elementaren Teil der Kritik der reinen Vernunft, nämlich in Deleuze'scher Sprache gesagt, was ist eine Ebene, was ist ein Feld, im Unterschied zu einem Begriff, der ein solches Feld bevölkert, das haben Sie auch zitiert, ja. Wie ist diese Unterscheidung noch einmal klarer zu fassen, als die Kant selber geleistet hat? Und Deleuze wird dann, um Ihnen nur mal die Skizze, nochmal die Orientierung zu geben, Deleuze behauptet, das bringt ihn dann zu Spinoza, der diese Differenz zwar so nicht genannt hat, aber klarer noch in seiner Philosophie entworfen hat als Kant. Das heißt, Spinoza wird uns noch klarer sagen können, was der Unterschied zwischen einem Feld, das wir jetzt hier gemeinsam teilen, auch auf einer korporalen Ebene, zwischen einem Feld und einer logischen oder verstandlichen oder diskursiven oder begrifflichen Art und Weise, sich in diesem Feld denken zu orientieren. Das ist die große Differenz, die Deleuze versucht, im Begriff der Immanenzebene herauszuarbeiten, um Ihnen nochmal das Problem irgendwie vor Augen zu führen. Ich gehe jetzt wieder weiter mit den Folien und komme dann gleich auf diese Kant-Stelle. In Was ist Philosophie? Beispiel 3. Das ist das Beispiel, das Sie sich vielleicht am genauesten anschauen sollten, weil da kulminiert mehr oder weniger der Immanenzgedanke von Deleuze in diesem Buch. Schreibt er unter anderem oder stellt er die Frage, kann man die gesamte Geschichte der Philosophie unter dem Gesichtspunkt der Errichtung einer Immanenzebene darstellen? Das ist so seine Art, die Frage zu beantworten, was ist Philosophie, beantwortet von Deleuze und Guattari. Nämlich diese Frage, kann man sehr wohl die gesamte gesamte Geschichte der Philosophie denken, dass die ganze Geschichte der Philosophie immer schon in Berührung war mit dem, was er versucht, Immanenzdenken zu sein. Also wenn es zum Beispiel bei Parmenides heißt, Denken und Sein sind dasselbe, oder Denken der Immanenz ist gleichzeitig schon ein Vollzug von Immanenz, ja, deleuzianisch gesagt, dann würde er sagen, wie ist es und wie zeigt sich uns die Antwort auf das, was ist Philosophie, wenn wir sie versuchen zu beantworten aus dieser menschlichen Fähigkeit, die gleichzeitig eine übermenschliche Fähigkeit ist, weil nicht nur dem Menschen zukommende Fähigkeit ist, mit diesem seltsamen Feld, das wir alle immer schon teilen und auf dem Feld wir selbst dann an differenziellen Orten unterschiedlich aufeinander bezogen sind, wie kann man die ganze Philosophiegeschichte so lesen, dass sie eine Art denkende Auseinandersetzung der Immanenzebene selbst ist. Und jetzt hatten Sie, wenn Sie genau gehört haben, schon alle Vieldeutigkeiten des Genitivs denken. Das heißt, so wie Parmenides sagt, Denken und Sein sind einander nicht äußerlich, so muss man sagen, das Denken der Immanenzebene ist nicht einfach das Denken, das der Immanenzebene äußerlich zukommt, als wäre die Immanenzebene ein fertiger Gegenstand, zu dem dann von außen her auch noch das Denken käme. Sondern was Deleuze hier sagen will, ist, wenn das Denken beginnt zu philosophieren und philosophisch zu werden, dann bezieht es sich nicht nur auf diese Immanenzebene, sondern es entwirft Denken selbst auch schon diese Immanenzebene, sodass das Denken der Immanenzebene so auch schon dasselbe mit Parmenides gesprochen ist als die Immanenzebene selbst. Das heißt, irgendwo braucht die Immanenzebene dieses Denken, damit sie selbst in ihrer Lebendigkeit erscheinen kann, aufscheinen, entfaltet und, wie wir im Deutschen ja auch sagen, vor allem die Phänomenologen verwenden das Wort, entworfen und entfaltet wird. Das heißt, Sie dürfen sich das nicht als zwei Dinge vorstellen, sondern irgendwo ist das dieselbe Sache, aber die Sache der Immanenzebene braucht die Tätigkeit oder, wie Fichte sagt, die Tathandlung des Denkens, um erst lebendig in Erscheinung zu treten, sodass das Denken nicht einfach nur ein äußerliches ist, dass dieser Ebene, die eh schon da ist und die nur erkannt werden muss, hinzukommt, sondern das Denken selbst ist ein Arbeiten an dieser Ebene, ein Handeln und ein Tun, ein Entwerfen oder, wie es Deleuze auch sagt, ein Errichten, ein Bauen, ein Konstruieren dieser Ebene selbst und kommt dir daher nicht nur äußerlich von außen her zu. Jetzt löse ich mein erstes Versprechen ein, nämlich wenn wir jetzt fragen, kann die Geschichte der Philosophie insgesamt als ein Denken der Immanenzebene oder als ein Errichten einer Immanenzebene gedacht werden, dann spielt, wie so oft, Interpretation der europäischen Philosophie Kant auch hier offensichtlich eine ganz wichtige Schlüsselrolle. Ich habe Ihnen schon gesagt, für Deleuze vor allem, weil Kant beginnt, vielleicht historisch noch etwas dazu gesagt, wir haben ja vor Kant eine ganz wichtige Raumkonzeptionen schon gehabt. Also die Philosophie hat sich natürlich immer schon auch vor Kant gefragt, was ist der Raum? Ist der Raum etwas, was es an sich gibt? Ist der Raum etwas, was nur subjektiv in Bezug auf unsere Seele, wie man früher gesagt hat, existiert? Ist der Raum in uns? Und so weiter und so fort. Das sind natürlich Fragen, die gestellt wurden und es hat in der abendländischen Philosophie vor Kant schon eine Art Relativitätstheorie des Raumes gegeben. Wer hat den Raum aufgelöst in Lagebeziehungen in der europäischen Moderne vor Kant? Wer war dieser Raumdenker, der eigentlich den Raum schon fast so wie heute, viel moderner wie Kant, ich werde aber versuchen, Kant mit Deleuze zu verteidigen hier. Wer hat versucht, den Raum selbst in reine Lagebeziehungen von Orten aufzulösen? Radek.
Galilei bzw. Descartes.
Ja, die waren mehr oder weniger Gedankengeber für den, aber der das am radikalsten gemacht hat, war Leibniz. Für auch gerade in Bezug von Kant her gesehen. Das heißt, Leibniz hat mehr oder weniger den Raum in lauter nur noch Beziehungen von Dingen im Raum untereinander aufgerissen, relativiert und hat schon begonnen, so etwas wie den Raum als eine Art Behälter, in dem wir alle sind, radikal in Frage zu stellen. Ja, so den Raum gibt es auch für Leibniz nur noch in Bezug auf Kräfte, auf den Elan vital im Raum, und damit beginnt sich der Raum in lauter Perspektiven und Lagen von, also ein Koordinatensystem, an dem wir die einzelnen Punkte genau in ihrer Lage bestimmen können und so weiter und so fort. Und jetzt kommt Kant, und das ist mir wichtig, und sagt, ja, Leibniz ist wunderbar. Ja, aber Sie wissen, das lernen Sie ja in vielen Vorlesungen, Kant versuchte zwischen Leibniz als, was er gesagt hat, intellektuelle Philosophie und Hume, rein empiristische Philosophie zu vermitteln. Und genau aus dieser Vermittlung von Empirismus und Intellektualismus entsteht die Idee von Transzendentalphilosophie. Die soll die Antwort geben, wie man die beiden zusammendenken kann. Ja, das ist die eine Sache. Und jetzt sagt Kant in Bezug auf Leibniz, den sozusagen Intellektuellen, die intellektuelle Auffassung des Raumes, Leibniz macht genau diesen Fehler, den Deleuze sagt, das passiert, wenn man Begriff und Ebene verwechselt. Genau das sagt Kant, nämlich der intellektualisiert den Raum und tut so, als wäre der Raum nur ein Begriff, als hätten wir nur eine Art, die Einheit des Raums ist etwas, was wir uns einbilden, so wie wir aus der Vielheit der Dinge im Raum dann sozusagen ein Gemeinsames heraus abstrahieren und glauben, dieses Gemeinsame wäre dann der Begriff von Raum. Und da macht Kant, und das wird da übrigens natürlich auch dann für Husserl und die Phänomenologie ganz entscheidend, eine Art Stoppschild und sagt, nein, da ist was falsch, da wird nicht unterschieden, Sie haben das ja auch schon von letzter Stunde nochmal aufgenommen, ich möchte aber jetzt die Zitate von Kant selbst dann nachliefern, da wird nicht klar genug unterschieden zwischen dem, was ist, deleuzianisch gesehen, ein Feld, eine Ebene, und was ist etwas, was sich auf und in einem Feld zeigt. Begriffe, Körper und so weiter und fort. Zwischen dem wird nicht genug unterschieden. Und darum konnte so jemand wie Leibniz den Raum diskursivieren und ihn so behandeln, als wäre der Raum nur eine Art Vorstellung, die wir gebieren, weil wir sozusagen, wenn wir alle Relationen im Raum miteinander vergleichen und damit zu so etwas kommen wie einem einheitlichen Raum. Und genau das, sagt schon Kant, ist falsch, denn wir müssen hier genauer unterscheiden zwischen, was er sagt, einer Anschauungsform und einem Begriff. Ich werde also jetzt so 4-5 Zitate aus der transzendentalen Ästhetik von Kant zitieren, um zu untermauern, wie nahe Deleuze hier an den Errungenschaften der Kritik der reinen Vernunft am Buchstaben klebt und festhält. Ja? In einer natürlich anderen Terminologie, aber der Sache nach ganz nah an dem, was Kant hier sagt. Und ich habe Sie schon darauf hingewiesen, Deleuze hat ein eigenes Kant-Buch geschrieben, also ein Buch, in dem es nur um Kant geht. Und wenn Sie sein Gesamtwerk anschauen, dann kommt Kant an ganz vielen Schriften sehr ausführlich und sehr lange vor. Es gibt kaum eines der Hauptwerke von Deleuze, in denen er nicht mindestens einmal sehr lange auf Kant zu sprechen gekommen und immer affirmierend und dann aber auch abwehend. Aber affirmierend immer in Bezug auf das, was Kant hier in der transzendentalen Ästhetik sagt. Also, wir nähern uns dem an, kleiner Exkurs eben in die Kritik der reinen Vernunft, einige wichtige Stellen im Zusammenhang zu dieser Unterscheidung von Ebene und Begriff. Die erste Stelle ist A19, B33, das wissen Sie ja alle, was das heißt, das werde ich hier nicht erklären. Die Fähigkeit, Rezeptivität, Vorstellungen, genau, durch die Art, wie wir von Gegenständen affiziert werden, zu bekommen, heißt Sinnlichkeit. Vermittels der Sinnlichkeit, also der Fähigkeit, von Gegenständen affiziert zu werden, werden uns Gegenstände gegeben, kursiv. Und sie allein liefert uns Anschauungen von diesen Gegenständen. Durch den Verstand aber werden sie gedacht und von ihm entsprechend begriffen. Also Sie sehen schon an der Stelle, okay, wir müssen unterscheiden zwischen dem Verstand, der sie denkt und der Begriffe schafft. Und wir haben eine andere Ebene, das ist die ganze Basis, von der die Transzendentalphilosophie der Phänomenologie herkommt. Wir haben eine andere Basis, die nicht, von der her uns Gegenstände gegeben werden, und zwar Kraft des Affiziertwerdens von ihnen. Ja? Das ist ganz wichtig, weil daher kann Kant sagen, wir können aus dem Begriff Baum nicht die Anschauung Baum deduzieren. Ja? Kant würde sagen, wir können eventuell noch einen Begriff vom Baum imaginieren und uns vorstellen und konstruieren, aber dieser Begriff, sagt Kant, kann uns niemals ersetzen oder geben die Anschauung eines Baumes. Und Anschauung heißt hier so viel wie ein Baum, der uns, und das sage ich jetzt passiert, leiblich, Kant würde sagen unser Gemüt, ich würde sagen leiblich, der uns leiblich angeht und affiziert. Ich kann den Begriff der Sonne konstruieren und wer das kann, ist der Verstand. Aber aus dem reinen Begriff und dem Verstehen von Sonne kann ich nicht die mich wärmende Sonnenstrahlung an meinem eigenen Leib geben. Um damit mir ein Gegenstand anschaulich gegeben wird, sagt Kant, muss ich mich von ihm affizieren lassen können. Und dieses Vermögen des Affizieren lassens können nennt Kant eben Rezeptivität des Gemüts. Das Gemüt ist die Fähigkeit, dass wir von einer sinnlichen Erscheinung affektiv angegangen werden können und nur indem wir von ihr affektiv, also leiblich, physisch angegangen werden, ist sie für uns eine sinnliche Gegebenheit. Der Begriff kann das nicht machen. Und das ist ja ein wichtiger Grund, gerade wenn Sie das Kantbuch von Heidegger, Kant und das Problem der Metaphysik, das genau darüber handelt, sich anschauen wollen, kommt Kant auf das Problem synthetischer Urteile a priori. Ja? Das heißt, er sagt, okay, ich habe Begriffe, aber der Begriff der Bank kann mir nicht die sinnliche Affektion einer Bank geben. Er kann das nicht. Damit ich das kann, brauche ich synthetische Urteile a priori. Und das heißt so viel wie der Begriff, den der Verstand formen kann, kann nur eine Anschauung von dem Begriff haben, wenn er synthetisch zusammenkommt mit einer Materie, von der ich affiziert werde. Das heißt, er muss gleichzeitig eintauchen können in die Sinnlichkeit als das Material, das mir dann eventuell einen Baum gibt, der diesem Begriff von Baum entspringt. Aber das sind eben zwei Bereiche, die in eine anders geartete Richtung gehen. Das heißt, beide Bereiche müssen miteinander synthetisiert zusammengebracht werden, damit ich die Anschauung von einem Baum habe. Ja? Ich kann zwar den Begriff eines Baums haben, rein durch den Verstand, Aber die Anschauung kann mir nur die Sinnlichkeit selber geben. Und genau daher muss der Verstand, wie dann Schelling sagen wird im Anschluss an Kant, synthetische Urteile heißt so viel wie der Verstand selber muss ekstatisch sein können. Er muss aus sich herausgehen können, eben das, was Kant Synthesis nennt, er muss über sich selbst hinausgehen können. Sie wissen, ein analytisches Urteil wäre ein Urteil, wo der Verstand rein in sich selber bleiben kann. Aber damit er einen wirklichen Baum anschauen kann, muss der Verstand, wie Schelling dann formuliert, ekstatisch werden. Das heißt, er muss hinein und hinaus in die sinnlichen Materien, um sich von denen am eigenen Gemüt affizieren lassen zu können. Und er kann das nicht nur verstandesmäßig diskursiv machen. Das wäre für ihn ein Fehler von Intellektualismus. Das heißt, dem Intellektualismus, da sieht immer nur die eine, die Verstandesseite und glaubt mit dem Begriff selbst schon die Sache zu haben. Während nur Intellektualismus verbündet mit ästhetischer Anschauung, wenn Sie wollen Empirismus, Leibniz, Hume zusammengenommen, das erst ergibt mir die wirkliche Anschauung eines wirklichen Baumes, den ich begreife, wenn ich ihn sehe. Verstehen Sie? Und das bringt uns in die erste Nähe zu dem wieder, was Deleuze meint. Man darf die Immanenzebene nicht mit den Begriffen denken, sondern die Begriffe bewohnen diese Immanenzebene. Ja? Das heißt, sie müssen sich aufmachen, sage ich mal. Sie müssen aufmachen und in ein anderes Element mit ihrem Verstand eintauchen, wenn ihnen sinnliche Anschauungen wirklich gegeben werden soll. Das ist so halbwegs klar. Also das wäre mal das. Damit kommen wir so in eine Richtung zu verstehen, wo ist der Unterschied zwischen einem bloßen Begriff und der Anschauung von etwas, was wir begreifen. Der Begriff selbst, das ist ja auch noch ganz wichtig, vielleicht hilft Ihnen das auch. Daher sagt Kant, Sein ist kein reales Prädikat. Ja? Ganz am Ende der Kritik der Reinigung. Weil er sagt, das Sein kann ich nicht aus einem Begriff, zum Beispiel die Existenz Gottes kann ich nicht aus dem Begriff Gottes heraus. So wenig wie ich sagen kann, die Bank, die leuchtet, das kann ich zwar alles begrifflich, sprachlich sagen, aber das ist noch nicht die Bank, die hier braun vor mir leuchtet, wenn ich sie anschaue. Damit sie zur Anschauung kommt, muss ich selbst mit meinen Verstandesformen eintauchen in die Materie, in die Empirie, in die Sinnlichkeit, um mich von ihr so affizieren zu können, um dann diesen Gegenstand, der mir von da draußen, im wahrsten Sinn des Wortes, gegeben wird, anschauen kann. Und das ist ganz wichtig. Anschauen kann man nicht einfach nur mit Begriff identifizieren. Das eine wäre Intellektualismus. Andere wissen, sie kann sagen, reine Anschauung ohne Begriffe wäre blind. Das heißt, habe ich keinen Begriff von dieser Bank, dann kann ich, habe ich keinen Begriff, sagen wir es mal von einem schwierigeren Objekt, habe ich keinen Begriff von einer Universität, dann kann ich dieses Gebäude nicht als Universität erkennen. Also sozusagen Ihr Haushund oder Ihre Hauskatze hat ein Problem, dieses Gebäude als Universität zu sehen, weil sie eben nicht den Begriff der Universität hat und daher kann sie nicht sehen. Aber das sind keine Beispiele, wo Kant sagen würde, das erlaubt uns schon, also haben wir in Wirklichkeit es mit der in der Realität der sinnlichen Wahrnehmung nur mit Begriffen zu tun. Genau das ist, wogegen Kant sich wehrt. Nein, hier vertauscht man Anschauung mit Begriff oder wie Deleuze sagen würde, eine Ebene, ein Feld mit den Begriffen und Körpern, die dieses Feld bevölkern, bewohnen, fragmentieren und so weiter und so fort. Genau. Das nächste können wir, glaube ich, überspringen. Ich gehe gleich wieder weiter. Also ich versuche jetzt über diesen Umweg von Kant nochmal hinzukommen zu dieser Unterscheidung von Deleuze. Alles aus der Kritik der reinen Vernunft, transzendentale Ästhetik. Der Raum, und jetzt sagt Kant, das Argument hatten wir auch schon, jetzt sehen Sie, dass Kant das auch wirklich sagt, was ich Ihnen bis jetzt einfach so vorgesagt habe. Der Raum ist kein empirischer Begriff, der von äußeren Erfahrungen abgezogen worden. Das haben wir jetzt schon mehrmals gehört. Damit ich ein Nebeneinander, ein Außer mir wahrnehme, muss ich mich selbst schon im Raum befinden und in Relation zu solchen anderen Gegenständen im Raum setzen können. Das heißt, die Relation, die Relativität des Raums ist immer eine, bei der ich nach Kant sagen würde, da muss ich mich ja schon in dem Raum befinden, um von mir in Relation zu anderen Gegenständen neben mir oder außerhalb von mir eine Beziehung aufnehmen zu können. Denn damit gewisse Empfindungen auf etwas außer mich oder mir, das ist die Streitfrage in der Kant-Philologie, bezogen werden, das ist auf etwas in einem anderen Ort des Raumes, als darinnen ich mich befinde. Über dieses kleine als darinnen ich mich befinde, da könnten wir jetzt ein ganzes Semester lang sprechen. Ich werde nur dann auf ein paar Momente darauf eingehen. Dazu muss die Vorstellung des Raums schon zugrunde liegen. Also das eine, glaube ich, können wir noch relativ, die kantische Figur können wir noch relativ einfach mitvollziehen. Ich muss mich in meinem Gemüt, wie Kant sagen würde, schon von Gegenständen im Raum affizieren lassen können, damit ich überhaupt das Nebeneinander und in Relation sein eines Gegenstands mit dem anderen und mit mir selbst, meiner eigenen Position, begreifen kann. Weil aber ich mich schon im Raum befinden muss, um überhaupt von einem Gegenstand mit einem anderen vergleichen und ihn als Nebeneinander einordnen zu können, so Kants Argument offensichtlich hier, kann der Raum nicht einfach eine begriffliche Abstraktion sein. Eben gerade nicht das, was immer behauptet wird, der Raum ist nur so eine Vorstellung, die wir uns bilden, wenn wir viele Dinge nebeneinander sehen und wir sie dann irgendwie zu einem Raum zusammenfassen. Genau das wäre für Kant eine begriffliche Vorstellung von Raum, aber hier wird übersehen, dass der Raum selbst ja immer schon vorausgesetzt und daher eine a priorische Bedingung dafür ist, dass ich mich in einer Relation und relativ von einer Lage zur anderen hin bewegen kann. Schwierig, und darum habe ich das Wort drinnen, darinnen ich mich befinde, weil hier gleichzeitig auch der Punkt wäre, wo Deleuze mit seinem transzendentalen Empirismus, wie er sagen würde, versuchen würde, auch über diese Errungenschaft von Kant hinauszugehen. Denn Deleuze würde jetzt gegen Kant sagen, dass darinnen ich mich befinde, meint nicht nur im kantischen Sinne Subjektivität, wir werden das dann noch um, Subjektivität und Gemüt, sondern Deleuze würde sagen, dass darinnen ich mich befinde, heißt immer schon leiblich-physisches, empirisches im Raum sein von mir selbst. Darum kann Deleuze seine Transzendentalphilosophie, wenn Sie so wollen, transzendentalen Empirismus. Ja? Das heißt, wir werden jetzt hören, das wird ein ganz wichtiges Moment sein, das immer wieder jetzt auftauchen wird in unterschiedlichen Texten auf ihre unterschiedliche Art und Weise. Während Kant sagt, wer ist dieses, ich muss mich im Raum befinden, wenn ich eines mit dem anderen vergleiche, wird Kant, wie Sie hören, sagen, das ist mein Gemüt oder das ist meine Subjektivität. Und genau hier wird Deleuze eine Kritik anbringen, indem er sagt, nein, nein, wir müssen, okay, Kant hat das Transzendentale und diese Felder, die wir immer schon miteinander teilen, zum Beispiel das Feld der Welt, Das hat Kant richtig entdeckt, dass das nicht ein Körper unter anderen Körper ist, sondern einen ganz anderen ontologischen Status hat. Aber Kant hat dann die Empirie nicht radikal genug ernst genommen. Denn Deleuze würde sagen, dieses Ich befinde mich im Raum heißt erstens, ich befinde mich im Raum, wie Feuerbach und die Linksmarxisten sagen würden, in meinem leiblichen Dasein. Das ist der Leib und das ist nicht nur das Gemüt oder die Innerlichkeit der Subjektivität. Also, daher, super, ich nenne mich auch Transzendentalphilosoph, aber nicht mehr transzendentaler Idealismus, wie bei Kant, sondern transzendentaler Empirismus. Ja, es gibt solche Felder, diese Felder sind unbedingt, die sind Alleinheiten, aber diese Alleinheiten sind immer schon und tun sich, wir könnten es auch so sagen, dieses Feld der Welt, das wir alle einheitlich teilen, auf mannigfaltigste Art und Weise in unseren unterschiedlichen Positionen, dieses alleine Feld ist eines, das sich mit eröffnet, um wieder ganz nahe bei Kant zu sein, das sich mit eröffnet, aber nur im Geborenwerden eines singulären, empirischen, sinnlichen Lebewesens. Also Sie können das so sagen, wenn ein Körper geboren wird, und zwar der Körper, zum Beispiel der Körper eines Kindes, dann wird mit dem empirischen Geborenwerden dieses Körpers auch dieses Feld der ganzen Welt mit eröffnen. Ja? Und es gibt für Deleuze daher keinen Vorrang mehr, radikal keinen Vorrang zwischen Transzendental und Empirie. Das heißt, er radikalisiert hier die Transzendentalphilosophie von Kant. Das werden wir aber immer wieder mal bringen, aber dahin soll die ganze Vorlesung hingehen. Das heißt, ich versuche nochmal zu sagen, Kants Fehler ist, dass er noch zu stark trennt zwischen dem Immanenzfeld oder dem, was er hier zum Beispiel nennt, die reine Anschauungsform von Raum und Zeit, und dem, was diesen Raum und Zeit bevölkert, die Körper, die Begriffe und so weiter. Diese zwei Dinge trennt Kant noch zu sehr. Und er kommt nicht, das wäre die Deleuze-Argumentation, er dringt nicht bis zu einem transzendentalen Empirismus und damit einer Immanenzphilosophie vor, weil er nicht sieht, dass nur dann, wenn ein Körper sinnlich geboren wird und im Raum und in Zeit in der Tat in Erscheinung tritt, sich in und durch dieses Erscheinen erst der gesamte Weltraum, der nicht auf eine Erscheinung, auch nicht auf alle Erscheinungen zusammen reduzierbar ist, sondern als ein unendliches Feld, wie Deleuze sagen würde, da ist, das wir alle immer schon teilen. Dieses Feld selbst geht dem empirischen Erscheinen der Dinge überhaupt nicht voraus, sondern es passiert sozusagen gleichzeitig. Das eine passiert in dem anderen und mit dem anderen und umgekehrt. Das heißt, man kann nur noch sagen, wenn ein Sinnenwesen, ein leibliches Wesen, ein Körper geboren wird, zum Beispiel bleiben wir am Anfang mal beim menschlichen Körper, der liegt uns doch immer am nächsten, würde aber auch funktionieren für alle anderen Körper, also auch für tote Materie. Wenn ein Körper geboren wird, dann wird in diesem singulären Dasein immer schon eine, wie Plessner sagen würde, eine ganze unendliche Weltoffenheit mit eröffnen. Denn jeder einzelne Körper befindet sich auf einem unendlichen Feld, dem All- oder Allgefüge der Welt. Das heißt, wenn ein Körper empirisch geboren wird, ein Kind, dann öffnet sich zum Beispiel im menschlichen Sinne in und nur durch diese Geburt so etwas auch mit, wie das gesamte Feld von Welt, in das dieser eine Körper ausgesetzt und hineinversetzt wird. Das heißt, mit jedem einzelnen Körper wird auch dieses gesamte Feld von Welt, wenn man so will, Husserl kommt da sehr in die Nähe, mitgeboren. Darum kann Husserl dann sagen, es gibt sowas wie eine transzendentale Genese. Das heißt, wenn ich geboren werde, dann wird nur nicht nur ich geboren, sondern mein Körper wird geboren, aber er wird geboren auf in und auf einem Immanenzfeld, dass ich physisch mit allen anderen Körpern hier teile. Und daher können Sie nicht mehr so wie Kant, wir werden noch zwei, drei Stellen sehen, wo das sehr klar, die Immanenzebene einfach trennen vom sinnlichen Erscheinen. Es gibt nicht den Raum und daneben oder sozusagen als eine zweite Form die Inhalte des Raums, die Körper oder das, was wir sind. Sondern diese beiden Ebenen beginnen zusammenzudenken, das ist, was die Löse immer mit dem All-Eine. Das All-Eine ist nicht einfach der eine Raum, sondern es ist der eine Raum, der alles beinhaltet. Das heißt, der gleichzeitig immer schon eine Allheit von Körpern sind, die sich ändern, die sich verändern und so weiter. Es ist der Raum, und das geht natürlich auch in die moderne Physik hinein, der als ein allumfassendes Feld immer schon ein aufgesplittertes, ein unendlich viele Körper disseminiertes Feld ist. Das heißt, wir dürfen das Feld von den Körpern, die dieses Feld bewohnen, untereinander teilen, nicht mehr so einfach trennen. Das ist mal die erste. Das heißt, darin ich mich befinde, heißt für Deleuze wirklich, darin ich befinde mich im Raum, dadurch, weil ich ein leiblich-sinnliches Wesen bin, das aber in dieser Singularität seines leiblichen Erscheinens die gesamte Welt teilt, mit allem anderen, die wieder als singuläre Erscheinungen die ganze Welt mitteilen, wenn sie geboren werden. Und zwar gleichzeitig. Es ist nicht so, zuerst werde ich hier als Punkt geboren und irgendwann mache ich die Augen auf und sehe die Welt vor mir, sondern im ersten Moment, während ich partikulär, lokal in Erscheinung trete, wird in gewisser Weise auch das ganze Feld der Welt an einem Ort mitgeboren. Ja? Und sozusagen verändert. Ja?
Ist das für die Sinneswahrnehmung jetzt Voraussetzung, dass wir vorher vom Leblosen gesprochen haben?
Nein, das würde sozusagen, genau das ist ein wichtiger Unterschied, wo ich dann bei meinem Text, wenn Sie das sehen, zum Beispiel eine Kritik an Heidegger mache, wo Heidegger in einer berühmten Formulierung sagt, der Mensch ist weltoffen, das Tier ist weltarm und der Stein ist weltlos. Ja? Und genau das sieht man gut, da würde Deleuze kritisieren, ja, das stimmt, aber es stimmt gerade auch nicht. Und da sieht man genau die Grenzen von Heidegger. Ja? Da sieht man, denn wenn Heidegger oder noch in Vorlesungen, als ich studiert habe, wenn gesagt wurde und dann wurde gelacht, Heidegger sagt daher, der Stein ist nicht in der Welt. Ja? Und jeder ist klar, aber das wären genau die Kritikpunkte, die Deleuze auch im Kampf macht, die man jetzt hier gegen Heidegger machen könnte. Natürlich, wenn gemeint wird mit Welt, er selbst hat einen subjektiven Zugang zur Welt, dann müssen wir offensichtlich das verneinen, müssen sagen, der Stein hat offensichtlich keine Welt, wie wir das von den Formen der Subjektivität her kennen. Aber trotzdem wird jeder nicht ganz verrückte Mensch stutzig bei dem Satz, der Stein ist nicht in der Welt, was Heidegger dann pointiert noch verschärft. Und das zeigt genau, dass Heidegger noch zu scharf, zu stark in der Subjektmetaphysik der Phänomenologie und von Husserl drinnen ist, als dass er wirklich denken kann, wie ist ein Körper im weltweiten Feld der Immanenz, würde Deleuze sagen, da, ohne dass er selbst eine Form von Innerlichkeit oder Subjektivität hat. Genau das ist ein großes Problem. Denn dann kommen wir hin, wenn wir das, was ich jetzt gesagt habe, von Deleuze her denken, müssen wir sagen, natürlich ist der Stein in der Welt. Denn der Stein ist ein Körper, der im Immanenzfeld des all-einen Raumes an einer bestimmten Stelle geboren wird und der da ist in diesem Feld, das wir Menschen durchspähen können, um eine kantische Terminologie zu nehmen. Und daher können wir auch auf den Stein erspähen und sehen, der ist da wirklich in der Welt, der liegt dort oder sowas. Auch wenn der Stein selbst das natürlich nicht kann. Er hat kein Selbstbewusstsein von sich selbst. Aber im Sinne von Deleuze, er ist selbst ein physisches Erscheinen und Stattfinden auf der Ebene der Alleinheit von Welt, die wir miteinander teilen. Und das ist der Grund, warum wir zum Beispiel auf den Stein stoßen können, ihn sehen können, oder warum der Stein riesige Wirkungen auf uns ausüben kann, die höchst signifikant werden, nämlich dann, wenn er zum Beispiel ein riesiger Stein uns auf den Kopf fällt. Ja? Das heißt, das ist nicht so unwichtig, dass Heidegger hier diese Sätze sagt, sondern das zeigt gerade, dass er selbst noch Reste einer Subjektmetaphysik in sich vereinigt. Und das zeigt aber genau eine typische Tendenz einer langen philosophischen Tradition, nämlich die ganze Welt der Materie oder der anorganischen Körper im Grunde genommen nicht wahrhaben zu wollen. Also im wahrsten Sinn des Wortes der Ausschluss des Steins, der Ausschluss anorganischer Körper aus der Welt, seit über christliche Subjektmetaphysik eigentlich sein so viel bedeutet, wie von einem Subjekt vernommen werden. Und da der Stein von sich selbst nicht vernommen wird, er kein Gegenstand und kein Selbstbewusstsein ist, scheint es wirklich so, als wäre er irgendwann gar nicht mehr da und als wäre die ganze anorganische Welt gar nicht da, sondern nur ein Konstrukt von Subjektivität, Reflexionsbegriffe oder sowas. Und damit verschwindet die Materie im wahrsten Sinn des Wortes, wenn wir unter Materie jetzt diese anorganischen Körper nehmen, die von sich kein Wissen haben, dass sie selbst da sind, aber da sind, was wir erfahren, sehr stark, wenn uns ein großer Stein auf den Kopf fällt. Das heißt, er ist nicht nur für sich selbst da, sondern er zeitigt sogar riesige Wirkung. Und das ist nicht unwichtig, auch für Ökologie-Debatten, weil das ja zeigt, dass wenn wir die anorganische Materie vergessen und die nicht beseelten Körper, um aristotelisch zu formulieren, die Seele, die keine Seele hat, wenn wir solche Körper beginnen zu übersehen, dann übersehen wir einen großen Teil der Immanenzebene der Welt und die kann uns irgendwann auf den Kopf fallen. Dieses Übersehen dieser Körper. Ja, ganz kurz.
Ich habe noch nicht ganz verstanden, warum die ganze Welt neu geboren wird, wenn ein Lebewesen geboren wird. Weil was ist es? Für mich wäre die Geburt eines Menschen zum Beispiel ja nur eine Umschichtung der Immanenz, eben eine Umschichtung der Steine, die zu organischem Material werden und dann unser Bewusstsein schaffen würden.
Ja. Ganz kurz, ich hoffe eben, dass sich das dann immer über die Dauer auch ergibt, die Antwort auf diese Fragen. Aber die eine Sache war mal, das, was, wenn ich Sie richtig verstehe, das ist klar, die Immanenzebene ist nicht einfach nur ein leerer Raum, sondern die Geburt jedes Körpers, wenn ich es jetzt Einstein-mäßig sage, krümmt ja auch diese Immanenzebene, ja? Oder schafft ein Zentrum in dieser Immanenzebene. Das heißt, die Immanenzebene ist nicht einfach der leere Behälter im Sinne von Aristoteles, sondern wo immer ein Körper geboren wird, findet eine Verformung der Immanenzebene statt. Zum Beispiel durch Schwerkraft, durch lokale Differenzierung. An der Stelle tritt eben ein Stein auf oder ein Molekül oder ein Mensch, ja. Das heißt, sie können eben nicht mehr, und das ist natürlich, warum Deleuze auch von vielen Physikern versucht wird zu rezipieren, ganz im Sinne der Physik des 20. Jahrhunderts, sie können den Raum nicht mehr als Behälter von diesem Erscheinen der Körper trennen. Das führt aber genau, und jetzt zur anderen Ansicht, das führt zu einer Vorstellung, warte, ich gehe da vor. Genau, die untere um Ihre Frage dazu versuchen zu beantworten. Und zwar, wenn ich das untere hier nehme, das zweite Ziel, der Raum stellt gar keine Eigenschaft irgendeiner Dinge an sich dar, sagt Kant, ja? Das ist keine Bestimmung derselben, die an Gegenständen selbst haftete. Wenn ich den Satz hernehmen kann, habe ich vielleicht wieder eine Chance, ihn klarer oder näher zu bringen, was Deleuze mit Ibanezi. Kant sagt hier, der Raum stellt gar keine Eigenschaft irgendeiner Dinge an sich dar. Nietzsche hat in einer hellsichtigen Witz gegen Kant gesagt, jedes Ding hat einen unendlichen Raum an sich. Und das ist das Ding an sich. Und das kommt sehr in die Nähe von dem, was Deleuze und was ich versuche Ihnen als Antwort zu sagen. Ja? Wenn wir kantisch Ding an sich denken, dann gibt es natürlich gerade in diesem Sinne von Immanenzdenken kein Ding an sich. Und zwar ganz einfach daran, weil Ding immer bedeutet ein Erscheinen eines endlichen, beschränkten Körpers im Raum, der, wie Aristoteles sagt, eine um ihn herum, um sein Drum herum, Periechon, wie es im Griechischen heißt, der um sich herum eine Art Umgebung und Umwelt hat. Sie können sich keinen Körper denken, der nicht, wie Kant sagt, im Raum wäre. Das heißt, wie Aristoteles sagen hat, der eine Peripherie hat, eine Umgebung, die über ihn hinausgeht. Ja? Wo immer ich einen Körper habe, da ist der eine lokale Erscheinung, die eine Umgebung, ein Drumherum hat, das über diese die Form des Gegenstandes selbst hinausgeht. Und dieses, dass jeder Körper an seinen Grenzen ein Ding an sich hat, einen Raum um sich, eine Peripherie um sich hat, das ist jetzt, was Deleuze sagen würde, wenn ein Körper geboren wird, wird ein Ding an sich geboren, aber jetzt in einem ganz unkantischen Sinne, weil wenn hier oder da im Raum ein Körper entsteht, dann ist es so, dass dieser Körper ein Ding an sich ist, weil er die gesamte Umgebung von Welt, das Immanenzfeld des All-Einen, an sich selbst und um sich selbst herum hat. Und Sie können sich, wie Kant, jetzt kann ich wieder zurück, wie Kant selber an der Stelle, wo ich vorher war, genau, das ist die. Also wenn ich das, der Raum ist eine notwendige Vorstellung a priori, die allen äußeren Anschauungen zum Grunde liegt. Und jetzt, man kann sich niemals eine Vorstellung davon machen, dass kein Raum sei, ob man sich gleich ganz wohl denken kann, dass keine Gegenstände darin angetroffen werden. Und an der Stelle sieht man schön die Ambivalenz. Ja? Deleuze würde sagen, ja, okay, Kant sieht richtig, der Raum ist ein Feld. Okay, das haben wir verstanden. Das ist richtig, der Raum ist ein Feld und in dem Sinne eine a priorische Anschauung. Man kann sich niemals eine Vorstellung davon, dass kein Raum sei. Ja? Und jetzt würde Deleuze sagen, der Satz ist nur halb wahr. Wenn wir im Raum da sind, dann können wir uns vorstellen, es gäbe einen Raum ohne einen Körper. Aber nur wenn wir selbst schon im Raum uns befinden, können wir diesen Satz als wahr sagen. Das heißt wieder, nur wenn wir als Körper physisch im Raum, in diesem all-eins geteilten Feld von Welt in Erscheinung treten, können wir wissen, erstens, dass es einen sowas wie einen Raum gibt. Und da stimmt gar nicht. Der Raum existiert nicht unabhängig von dem, dass ein Körper in ihm anwesend ist. Da ist kein Ding an sich. Ganz richtig, das würde Deleuze sagen. aber er existiert nicht unabhängig von Dingen im Raum, sondern er ist das Ding an sich in dem Sinne, dass jeder Raum, dass jeder Körper den unendlichen Raum an sich selbst hat. Und darum ist das sehr wohl der Raum eine Eigenschaft der Dinge. Verstehen Sie? Das wäre Deleuze Argument. Sie können sich, wenn Sie einen Körper haben, dann müssen Sie sich immer auch einen ihn umgebenden Raum denken. Und daher ist einen Raum um sich haben, ein Ding an sich zu sein, ein Ding, das an sich die Immanenzebene von Welt hat, ist ein konstitutives Merkmal oder eine notwendige Eigenschaft von allen körperlich erscheinenden Erscheinungen oder Dingen oder Körper. Und das ist aber der Grund, warum, weil wenn ein Körper geboren wird, wird das ganze Feld von Welt, in dem dieser Körper anwesend ist, in gewisser Weise mitgeboren mit diesem Körper. Der Körper kann ja nicht geboren werden ohne das Feld, das ihn umgibt. Ja? Daher wird er immer schon als einzelner Körper in das Immanenzfeld der Welt hineingeboren. Ja? Wenn ein Körper erscheinen will, dann kann er nur als Teil eines Raumes erscheinen. Das heißt aber, er erscheint auf dem unendlichen offenen Feld von Welt, das er mit anderen Körpern immer schon teilt. Er hat dieses Feld an sich selbst. Ich kann mir keinen Körper denken, wie soll ein Körper ausschauen, der keinen Raum um sich herum hat. Der müsste unendlich groß sein, aber dann denke ich ihn ohne eine Grenze. Wenn ich ihn ohne Grenze denke, das, was ich jetzt sage, ist übrigens Aristoteles Physik. Wenn er keine Grenze hat, ist er kein Körper mehr. Wenn er aber ein Körper ist und eine Grenze hat, dann muss er ein Außen, Ektu, ein Außer sich haben. Das heißt, ich kann mir den Körper, den begrenzten Körper, nicht ohne eine Umgebung denken. Und das meine ich genau mit, das meinte Deleuze, jeder Körper ist schon Erscheinen der Immanenzebene selbst. Ja? Und da der Fehler, den Kant macht, hier für Deleuze ist einfach, das sieht man gut, er denkt das so, ich kann mir einen leeren Raum vorstellen. Und dann würde Deleuze, transzendentaler Empirismus, sagen, nein, weil den leeren Raum, der öffnet sich nur mit, wenn ich selbst physisch in einem Raum in Erscheinung trete. Als das an sich, das ich um mich herum habe, als physisch erscheinender Körper. Verstehen Sie? Und gerade darum ist der Raum kein Ding an sich, sondern er existiert nur in Relation als etwas, was Körper um sich herum haben, so dass sie immer schon Teil dieses mit anderen Körpern geteilten Immanenzfeldes. Und darum ist dieses Immanenzfeld immer allein. Es ist das eine Feld, das wir alle teilen, aber weil es sich nur zeigt, wenn wir selbst Teil dieses Feldes werden, zeigt sich dieses Feld immer schon perspektivisch, lokal, partiell und so weiter, singulär von der jeweiligen Position. Aber so wenig den Körper in seiner Begrenzung wegnehmen kann, so wenig kann ich das Drumherum meines Körpers wegnehmen. Das Drumherum ist aber die Immanenzebene der Welt. Denn wenn ich mich öffne, und das heißt eben klassisch, jetzt im Sinne von Deleuze oder von Nancy, eine Seele haben, eine Innerlichkeit haben. Das heißt jetzt was ganz anderes, ich komme gleich zu, eine Innerlichkeit haben heißt jetzt was ganz anderes von der Richtung. Ja? Wenn Sie christlich auch noch kein Subjekt metaphysisch denken, dann ist die Innerlichkeit ihr im Körper. Und natürlich, wenn ihr den aufschneidet, komme ich nie zu dieser Innerlichkeit. Ganz anders bei Nossi oder Aristoteles noch, wo Seele das Ekstatischwerden der Körper macht. Wie Aristoteles sagt, das heißt, ein animierter, belebter, beseelter Körper ist ein Körper, der hier ist, aber die Fähigkeit hat, sich für sein Ding an sich, für seine Umgebung, die mitgeboren wurde, als der Körper geboren wurde, öffnen zu können, porös zu sein. Das heißt, wie die Griechen sagen, beseelte Körper sind poröse Körper, und das heißt ganz einfach im alten Seelenbegriff vorchristlich, genau umgekehrt wie christlich, heißt das Ekstasis. Das steht auch bei Aristoteles. Ja, das ist das Wort, das er gebraucht. Ekstasis. Das heißt, belebte Körper sind Körper, die ihre Umgebung selbst wahrnehmen können. Das ist der entscheidende Gedanke. Ja? Das heißt, ich hier, Arno, bin belebter Körper, weil mein Körper die Fähigkeit hat, ekstatisch zu sein. Das heißt, das eigene Drumherum um meinen Körper ist mir selbst sensibel und sogar intellektuell, verstandesmäßig gelichtet und transparent. Und wenn ich mich als Ding an sich, das heißt als Ding, das sich in seinem an sich sein für das Weltweite der Welt, das heißt das Immanenzfeld, öffne, dann stoße ich im Öffnen, das heißt, hier ist die Bewegung gerade extrovertiert. Der Körper, der sich extrovertiert, der sich nach außen zuwendet, hinein in das Immanenzfeld der Welt, das ihn umgibt, der stößt bei dieser Zuwendung nach außen, hinein in das Immanenzfeld, auf andere Körper. Sie, auf die Bank, auf den diesen komischen Kalender. Ja. Das heißt, das ist es, was der alte Seelenbegriff zum Beispiel in der griechischen Philosophie noch bedeutet. Freud in gewisser Weise kommt dem wieder sehr nahe, wenn er sagt, das Bewusstsein ist der Ort der Zuwendung zur Außenwelt. Und Seele bedeutet für diese Kulturen gerade so viel, sie haben einen Körper, der sich seiner eigenen Umgebung wahrnehmend, fühlend, denkend öffnen kann. Und im Sinne der Sprache von Deleuze, das heißt, mein auf dem Immanenzfeld der Welt erscheinender Körper wird, sobald er animiert wird, fähig, sein eigenes Drumherum zu sehen, sich dem zu öffnen und damit hineinzugehen in die Immanenzebene, indem er von seinem Körper selbst weg und hinausgeht, indem er sich selbst dezentriert.
Ja. Genau. Dass der Raum unabhängig ist vom Subjekt. Das ist einerseits entsteht der Raum ja erst dadurch, dass der Mensch geboren wird, aber andererseits kann der Mensch auch erst im Raum geboren werden, dadurch eben, dass er Familie hat und dass Leute ihn zeugen, in dieser Immanenzebene. Das heißt, theoretisch ist der Raum unabhängig vom einzelnen Subjekt, oder? Er ist theoretisch immer gebunden daran, dass schon Körper in der Immanenz
ist. Genau, darum mag ich ja, wenn Sie das Wort Spiel auch mögen, das Wort Ding an sich sogar, in einer völligen Verkehrung von Kant, also in der völligen Umkehrung zu Kant. Das Ding an sich ist der im Raum, auf der Immanenzebene des Raumes erscheinende Körper, der aber nie auf seine physische Erscheinung reduzierbar ist, weil er ja einen unendlichen Raum um sich herum hat, den er immer schon mit anderen Körpern teilt. Ja? Und darum ist dass immer die Immanenzebene das All-Eine, weil es die eine Ebene ist, die aber nur ist, wenn ich in ihr erscheine, und dieses Erscheinen ist immer schon ein Mitsein mit allen anderen Körpern. Ja? Wodurch sich auch die ganzen Diskussionen, ist der andere, das Ich vorrangig oder der andere, sich erübrigt. Es gibt Immanenzebene, die von Körpern bevölkert werden. Schluss. Und weil es das gibt, gibt es mich, den anderen und so weiter und so fort. Aber das ist eine radikale Umkehr. Das heißt, Deleuze würde sagen, wir müssen die Beziehungen von Ich und anderem von der Immanenzebene her, die sie teilen, ich sage es mal einfach, von der Welt, die wir immer schon gemeinsam teilen, von der her müssen wir sowas wie Subjektivität und Andersheit denken. Aber nicht von dem Subjekt her und wo dann die Frage ist, wie kommt das Subjekt hinaus zu den anderen und zur Welt? Das sind für ihn falsche Bilder. Wenn ich sage, wenn ich mich in der Gesamtheit von Körper und Ebene in meinem Wesen verstehen will, kann ich nicht sagen, Anno Böhler ist jetzt hier heraus, weil dann reduziere ich mich auf meine Haut, sozusagen alles, was bis zur Haut geht, also auf einen Formkörper und vergesse, dass dieser Formkörper ja einen Raum um sich und an sich hat. Zu mir gehört aber als erscheinendem Körper konstitutiv, dass ich in einem unendlichen Raum erscheine. Woher kann ich dann zwischen mir und dem unendlichen Raum unterscheiden? Woher kann ich sagen, dass wenn ich, wie Kant sagt in dieser Terminologie, außerhalb von mir gehe, wirklich außerhalb von mir gehe, wenn das außerhalb ein Teil meiner selbst ist? Verstehen Sie? Warum gehe ich hinaus, wenn ich zu Ihnen gehe und nicht hinein in die Immanenzebene? Wenn ich zu Ihnen gehe, wo ich doch als Körper gar nicht isolierbar bin, nur auf meine euklidische Formerscheinung, weil das ja immer nur eine Seite eines Milieus, wie es im Französischen so schön ist. Milieu heißt sozusagen der gespaltene Ort. Ja? Die eine Hälfte des Ortes, ja? Wenn Sie an Platon denken und die Kugelmenschen und die zwei, die auseinandergebrochen sind. Wenn ich glaube, ich bin hier, dann sehe ich nur ein Milieu von mir, nämlich die Hälfte. Denn wenn ich als Körper immer schon Körper in einem unendlichen Raum bin, dann gehört dieser mich umgebende Raum nicht weniger, wie Heidegger sagen würde, zu meinem in der Welt sein, als meine leiblich-euklidisch-geometrische Erscheinung hier. Verstehen Sie? Das heißt, ich kann nur sagen, Körper erscheinen auf einer Immanenzebene und wenn sie belebte Körper werden, dann haben sie die Fähigkeit, dass sie ihr eigenes Drumherum selbst beginnen zu durchqueren. Ja? Dann ist es aber nicht so, das wären eben bürgerliche Vorstellungen. Das heißt, ich bin hier, und jetzt transzendiere ich mich selbst hinüber zu Ihnen. Sondern das Bild wird ein ganz anderes. Ich bin hier und wenn ich mich für mein eigenes Drumherum als ein Merkmal meines in der Weltseins oder von mir selbst, als eine Eigenschaft, als meine weltweit werden, wie Nossi sagt, als mein weltweit werden von mir selbst sehe, wenn ich jetzt zu Ihnen spreche, dann wird dieses Ding an sich, indem es sich öffnet für sein an sich sein, für sein Drumherum, weltweit. Und das ist eben genau passiert, wenn Körper beginnen sich zu öffnen oder wenn sie Seele entwickeln, Psyche im alten griechischen Sinn. Erst durch die Subjektmetaphysik, also das christliche Denken, geht die Richtung in die Inversion. Und wenn man dann glaubt, man ist ganz bei sich, dann ist man nicht mehr in der Welt da draußen, ekstatisch und teilt ein Sein zu ihnen und Sein bei ihnen, sondern jetzt kommen wir in die nicht mehr Psyche, sondern Psychologie. Ja, jetzt glaube ich, ich muss da hineinschauen. Ja, ich werde inwendig und innerlich. Ich glaube jetzt, ich komme zu mir selbst, wenn ich da hineinschaue, und untersuche, wo da drinnen bin ich. Und dann kommen die unsere Kultur drauf. Wir müssen also den Körper aufschneiden, ja, zur Sache. Weil wenn wir nur tief genug da hineinschauen, dann finden wir heraus, wer wir sind. Ja. Aber völlig anders. Und Deleuze denkt hier natürlich auch viel, vor allem mit dem Neuplatonismus, also griechisch will ich da sagen und vorchristlich, da war der Wort für Seele Ekstasis. Das heißt, Seele bin ich, wenn man so eher wie Schauspieler sagt, wenn jemand präsent ist, ja? Wenn jemand präsent im Raum ist, wenn er was schicken kann oder sowas. Ja? Das ist der alte Begriff von Psyche im griechischen Sinn. Ja? Psychisch bin ich da, wenn ich es schaffe, sie, wie die Römer sagen, zu überzeugen. Also wenn ich draußen ekstatisch bei der Außenwelt bin. Und erst, wenn man will, über die Christianisierung, geht die Gegenbewegung hinein in die Psychologie. Und da sucht man dann irgendwelche Seelenvermögen, die ich anscheinend als Körper an mir habe, so Eigenschaften, die ich da an mir habe. Das sind nicht mehr Feldeigenschaften, wie Deleuze sagt. Und Deleuze sagen würde, wenn ich bestimmte Eigenschaften habe, dann sind das nicht Eigenschaften, die ich in mir, an meiner Seele habe, sondern das sind eben Eigenschaften, die ich entwickle in einem Milieu zur Welt. Und in diesem, das weiß ja jeder, sie haben ein Kind, ja, und dann das Kind ist zu Hause in der Familie. Und da ist es ganz brav, nett und sozusagen, sie haben das gut erzogen. Und sie kennen das Kind nicht wieder, wenn es im Kindergarten oder in der Schule ist. Ja. Da wird gesagt, es ist so wild und tobt herum hin und her. Jetzt, welches ist die Eigenschaft dieses Kindes? Ist das Kind nun brav und ruhig oder ist es wild herumtun? Offensichtlich in dem einen Milieu benimmt es sich so, in dem anderen Milieu benimmt es sich anders. Sie können diese Eigenschaften dieses Verhaltens nicht einfach reduzieren auf das und dann finden Sie irgendwo heraus, das hat vielleicht zu viel Hormone oder so Blödsinn, ja? Hin und her. Das heißt, oder zu wenig oder was immer. Natürlich, auch diese Körper sind in einem Milieu, aber es ist so, dass diese ganze Situiertheit, das ist immer nur, wie das Wort Milieu sagt, die halbe Wahrheit. Alles, was Sie reduzieren auf Leibzustände in diesem subjektivistischen Sinne, ist immer nur die halbe Wahrheit, weil der Leib über sich hinaus in das Weltweite der Welt reicht. Und daher hat er immer einen Raum an sich und um sich. Und er befindet sich in diesem mit allen anderen geteilten Feld. Ja? Und das wäre so eine, das wäre die räumliche Ebene der Immanenzebene. Ja? Und hier sehen Sie das andere christliche Bild von Kant. Der Raum stellt gar keine Eigenschaft irgendeiner Dinge an sich dar, das heißt keine Bestimmung derselbe, die an Gegenständen selbst haftet. Nein, da würden Sie sagen, ist das, schauen Sie doch hin, der Raum haftet doch an mir. Und er haftet an jedem einzelnen Ding, das dahin. Wie kann ich sagen, der Raum haftet nicht an den Dingen? Wo ich doch nicht sagen kann, das ist ein Ding ohne den ihn umgebenden Raum. Warum ist dieses, der Raum ist an den Dingen, haftet an den Körpern, nicht eine notwendige Eigenschaft aller Körper, wenn Sie sich nicht einen Körper vorstellen können, der keinen Raum um sich hat? Woher kann ich dann sagen, dass das Prädikat einen Raum um sich haben, nicht ein notwendiges Prädikat von Dingen an sich ist. Natürlich jetzt in der völligen Verkehrung von Kant. Jeder erscheinende Körper hat als Merkmal und Eigenschaft einen unendlichen Raum an sich und um sich, in dem er sich selbst befindet. Und darum ist der Raum, und das geht natürlich wieder in die Physik des 20. Jahrhunderts, sehr wohl eine Eigenschaft, die es nicht gibt, ohne die Körper im Raum. Gleichzeitig lässt sich, und das ist eben die Wahrheit von Kant für Deleuze, der Raum nicht einfach auf Körper reduzieren. Das unendliche Feld von Raum ist nicht ein Körper. Das wäre die eine Feldart. Es gibt also sehr wohl sowas wie Anschauungsformen als reine, unendliche Felder. Ja? Aber jeder Körper ist selbst eine Manifestation dieses Feldes und jeder Körper ändert und verändert selbst die Feldeigenschaften des Raumes, wie die Physiker sagen. Ja? Kaum tritt irgendwo ein Körper auf, verändert er selbst die Konstellation im Raum oder das Gefüge von Raum. Und daher ist der Raum für Deleuze jetzt natürlich nicht mehr wie für Kant so etwas wie, als wäre, oder für Aristoteles, als wäre er ein an sich existierendes Behältnis, in dem sich die Körper befinden. Weil jeder Körper das Gefüge des Raums, dieses Immanenzfeldes der Räumlichkeit, selbst verändert. Und es dieses Feld des Raums nicht gibt ohne die Dinge im Raum. Das Nirvana.
Ja.
Da fühle ich mich überfragt. Aber das ist ja schön, wenn das Nirvana für mich. Natürlich, ich könnte jetzt sagen, wahrscheinlich haben Sie recht, dass diese Konzeptionen von Räumlichkeit sehr eher, weit eher den asiatischen Konzeptionen von Raum entsprechen als den griechisch-euklidischen. Was so wie die Physik des 20. Jahrhunderts sagt, sie ist eine nicht mehr euklidische Philosophie, ja? Weil sie nicht mehr den Körper vom als Form, verstehen Sie, wenn ich mich als Ding an sich, in diesem ironischen Deleuschen Sinne, spielt die Form keine wirklich wichtige Rolle mehr. Ich kann dann nur sagen, die Haut ist mehr oder weniger die Grenze, an der ich an den unendlichen Raum um mich herum mich begrenzend, porös, also das heißt offen, verhalte. Aber das Wichtige, wenn die euklidische Philosophie, Geometrie eine war, die hauptsächlich an den Formen der Dinge geklebt hat, dann ist diese Auffassung von Raum wie die der modernen Physik nicht euklidisch. Ja? Und man kann natürlich sich dann fragen, das ist aber jetzt nicht die Aufgabe dieser Lehrveranstaltung, man kann sich dann natürlich fragen, ob das nicht in die Nähe von Raumkonzeptionen führt, die eher im asiatischen Raum gängig sind. Und wenn man sich anschaut, dass zum Beispiel Schrödinger, Oppenheimer, Conte Sanskrit, Schrödinger hat die indische Philosophie gelesen, der kennt sogar Samkhya, der kennt sogar Vedanta, die zitiert er immer wieder. Wenn man denkt, dass Heisenberg, die hatten richtige Kreise, in denen sie indische Philosophie gelesen haben, dann liegt es wirklich nahe, dass die modernen Raumkonzeptionen dem asiatischen wesentlich näher liegen als der griechischen Philosophie. Ja? Und zwar darum, weil die griechische Philosophie so stark zwischen der Grenze und dem Raum um mich. Und was hier in der Immanenzphilosophie gemacht wird, ist, dieser Raum um mich ist wie eine Eigenschaft meines eigenen endlichen Körpers. Es ist der Körper, der meinen Körper unendlich ins Weltweite entgrenzt. Und diese Entgrenzung ist selbst noch eine konstitutive Eigenschaft aller Körper. Denn ich kann mir nicht einmal mehr einen Körper denken, ohne einen solchen Immanenz. Und darum ist er schon immer eine Bevölkerung dessen, was Deleuze selbst Immanenzebene nennt. Das heißt, wir hier herinnen, in dem Moment, wo wir geboren werden, werden wir christlich gesprochen eingeboren in diese Immanenzebene. Und wir sind sozusagen eingeboren, und das heißt aber, dass wir eingeboren sind in ein eines Feld von Welt, das nie isoliert, und das ist dann auch politisch und sozial wichtig, dass völlig unsinnig ist zu denken, als wären das Beziehungen von Ich zu Du oder sowas. Nein, das ist eher sozusagen, weil wir an unserem Körper drumherum ein und denselben Raum teilen, ein und dieselbe Immanenzebene haben, darum sind sozusagen Dinge, die Sie machen, für mich in meinem eigenen in der Welt sein, relevant. Ja? Würden wir kein Immanenzfeld teilen, dann könnte mir schnurzegal sein, was Sie da draußen machen. Dann wüsste ich aber weder was, ich könnte mit Ihnen nicht in Kontakt treten und ich könnte mit Ihnen nicht in irgendeine Form von Relation und Bezug treten. Ja, also ich hoffe, das ist jetzt so mein Versuch, Ihnen das nochmal anhand einiger Kantstellen. Ich werde diese Folien, da sind noch einige, einen Punkt vor allem konnte ich nicht mehr ansprechen, der mir wichtig war. Daher würde ich Sie bitten, die Folie zu lesen. Und Sie werden, wenn Sie die Stellen, die ich herausgeschrieben habe, ich werde sie dann Eckart schicken morgen, und das heißt, die werden dann die nächsten Tage online gestellt. Nämlich, dass Kant dann so christlich sogar denkt, dass er am Ende sagen wird, dieser gesamte Raum ist nur da draußen, ist nur eine Form unseres, die innere Form unseres Gemüts, die im Subjekte selbst existiert. Das heißt, da werden Sie dann sagen, da gibt es dann genau das, was Deleuze als zweites kritisiert. Kant macht dieses von uns geteilte Feld von Welt zu etwas, was in Bezug auf das einzelne Subjekt gedacht wird und damit vom Subjekt besessen wird. Also das ist wichtig, weil das ist besessen, heißt hier Besitz. Der Raum ist etwas, eine a priorische Form, die im Gemüt des Subjekts liegt und daher auch so etwas wie vom Subjekt selbst besessen. Und das wäre für Deleuze wieder ein typisch bürgerlicher Gedanke. Das heißt, im Letzten besitzen wir den Raum um uns selbst, weil er in uns ist, wie Kant sagen würde. Und Deleuze dreht das natürlich um und sagt, ja, toll Kant, du hast das transzendentale Feld entdeckt, aber dieses Feld ist nicht in mir, nicht im Subjekt und nicht im Gemüt, sondern gerade umgekehrt, wir erscheinen alle auf dem Niemandsland des Manns ohne Eigenschaften, wie er aussieht. Das ist dieses Mann, dieser allgemein geteilte Raum, den wir miteinander teilen, ohne dass er von irgendeinem Zentrum dieser Welt besessen werden kann. Und das geht natürlich wieder sehr in die asiatische Richtung. Weder Gott noch irgendein Subjekt besitzt und kontrolliert diesen offenen Raum. Gut, danke.
Ja, gestern Donnerstag habe ich das Rhetorium. Großartig.
Eckart, Tutorium.